Ja, die frischen Klänge der Posaunen stimmen uns ein auf einen neuen Tag. Wir freuen uns, dass das Wetter mithält und dass wir diese schöne Tagung erleben dürfen. Einen guten Morgen, ein herzliches Willkommen in der Waldarena in Bobengrün. Besonders möchte ich die herzlich willkommen heißen, bei denen in den letzten Tagen es einfach Klick gemacht hat, die einen Anfang mit Jesus gemacht haben, die einen neuen Weg beschritten haben. Das war ein Startpunkt und jetzt geht es weiter. Heute Morgen hören wir das Vermächtnis Jesu an alle Christen aller Zeiten. Macht zu Jüngern alle Völker. Oder mit anderen Worten, Zeugen gesucht. Nicht Zeugen einer Untat oder eines Unfalls, sondern Zeugen des größten Ereignisses der Welt- und Menschheitsgeschichte. Und an diesem Tag möchte ich die Geschichte mit einer Geschichte eines 15-Jährigen beginnen. Er war ein Teenager. Er war verzweifelt an seinem Leben. Seine Mutter war gestorben, die ihm alles bedeutet hat. Er lebte in Indien. Und er war dran, sein Leben hinzuschmeißen und hat es zu Gott gesagt, hat zu ihm gebetet, den Gott, den er nicht kannte. In dieser Nacht hatte er eine Begegnung mit Jesus und war so überwältigt, dass er am nächsten Morgen zu seinem Vater ging und ihm erzählt hat, wem sein Leben jetzt gehört. Sein Vater hat daraufhin gesagt, du bist nicht länger mein Sohn. Er hat ihn aus seinem Haus verstoßen. Sein Bruder versuchte ihn zu vergiften. Der junge Sundar musste weggehen und wurde einer der einflussreichsten Christen in Indien vor etwa 100 Jahren. Er hat einfach das gesagt, was ihn bewegt hat. Zeugen gesucht, Macht zu Jüngern alle Völker. Mit einem 15-Jährigen hat es damals begonnen. Und ich möchte uns einladen, dass wir mit Jesus reden. Jesus, dein Name ist das Beste, was diese Welt je gesehen und gehört hat. Du schenkst Leben. Du wirst mit allem in unserem Leben fertig und keine Not ist dir zu groß. Du bist der stärkste Verbündete auf unserem Lebensweg. Deinen Namen rühmen wir. Jesus vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Du bist unvergleichlich gut. Du bist uns näher als unsere Probleme. Du bist die Lebenskraft, nach der sich die Völker sehnen. Dich ehren wir, auferstandener Herr. Du bist mitten unter uns. Und dein Geist erfülle uns jetzt. Belebe uns, dass wir nicht schweigen können von dem, was du Großes getan hast und tust. Amen. Wir singen dieses Lied, Jesus, höchster Name, Lied Nummer 31.
Sieg heute her,
Wir gehen gleich weiter zur Nummer 32. Wir lesen, wir beten zusammen den Psalm 36. Herr, deine Güte ist unvorstellbar, weit wie der Himmel. Und deine Treue reicht so weit, wie die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ist unerschütterlich wie die mächtigen Berge. Deine Entscheidungen sind unermesslich wie das tiefe Meer. Mensch und Tier erfahren deine Hilfe, Herr. Wie kostbar ist deine Güte, o Gott. Bei dir finden Menschen Schutz und Sicherheit. Aus dem Reichtum deines Hauses schenkst du ihnen mehr als genug. Mit Freude und Glück überschüttest du sie. Du bist die Quelle. Alles Leben strömt aus dir. Amen. Julia, ich freue mich sehr, dass du uns jetzt in diese Gedanken Jesu, in sein Vermächtnis mit hineinnimmst, mit Jesus in deine Welt.
Vielen Dank, Werner. Einen herzlichen guten Morgen an alle, die noch ausgehalten haben und immer noch hier sind. Ich bewundere euch sehr. Also ich habe nämlich im Haus geschlafen und viele haben ja im Zelt geschlafen. Wow. Ich habe schon erzählt in den letzten Tagen immer mal wieder, dass ich in Peru auch mal gelebt habe. Und da hatte ich so eine Begegnung, die mir zu dem Text, der heute vor uns liegt, immer wieder einfällt. Da war ich in einem der gefährlichsten Viertel von Lima, sehr dreckig, es war schon sehr spät abends und wir haben die Straßenkinder dort getroffen, die auch immer Kleber schnüffeln und alle so ein bisschen weggedreht sind. Und da war so ein kleines Mädchen, ja so 7, 8 Jahre, total verdreckt, verlottert irgendwie. Und die lief da so rum und ich habe dann angefangen mit der Fangen zu spielen. Und die ist immer weggelaufen, die war auch ziemlich viel schneller als ich. Und ich hatte irgendwann keine Kondition mehr, wie das so ist. Und dann habe ich mich einfach auf den Bürgersteig gestellt, mit offenen Armen und auf sie gewartet. Und sie ist immer so ein Stück näher gekommen, dann ist sie wieder weggerannt, dann ist sie wieder ein bisschen näher gekommen, dann ist sie wieder weggerannt. Und ich stand da mit geöffneten Armen, weil ich irgendwie gemerkt habe, die will meine Nähe, aber irgendwie hat sie auch Angst davor. Und so war dieses Spiel. Ich stand eine halbe Stunde im Dreck, die Leute haben mich angeguckt, also ich bin weiß, da bin ich sowieso ein bisschen komisch und dann stehe ich da auch noch mitten in der Nacht in Lima im Müll und warte auf ein 7-jähriges Mädchen mit geöffneten Armen. Das ging ungefähr eine halbe Stunde so, dieses Spiel immer hin und her und irgendwann ist sie dann auf meinen Arm gesprungen und da wollte sie dann den ganzen Abend nicht mehr runter. Und ich habe gedacht, danach, so, genauso wie ich, während ich da stand mit geöffneten Armen, muss Gott sich fühlen. Also nicht, weil ich besonders göttlich bin oder so aussehe, sondern weil Gott auch da steht mit geöffneten Armen und Sehnsucht nach uns Menschen hat. Und ihm ist auch egal, ob er im Müll stehen muss, um auf uns zu warten, auch wenn er länger steht als eine halbe Stunde, unser Leben lang. Gott wartet mit geöffneten Armen auf uns. und hat Sehnsucht nach seinen Menschen. Und wenn ich mir die Bibel so anschaue, dann ist die gesamte Geschichte der Menschheit eine Geschichte der Sehnsucht Gottes nach seinen Menschen. Ich stelle mir so vor, wie er ganz am Anfang alles vorbereitet hat, diese Welt geschaffen hat und immer gedacht hat, ah, hier mache ich in Bohmgrün so einen Wald, da können meine Kinder sitzen und sich an Pfingsten treffen. Oder hier, da mache ich so einen Strand und Meer, da können meine Kinder die Natur genießen. Und dann haucht er den Menschen das Leben ein, legt etwas von sich in uns hinein. Und dann wirbt er um uns die ganze Zeit. Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben, aber Gott steht weiter da mit geöffneten Armen, weil er solche Sehnsucht nach uns hat. Und dann kommt er und öffnet die Arme wieder und gibt sich selbst, gibt sein Leben für uns, damit wir leben können in seiner Nähe, damit uns nichts mehr trennt von unserem Gott. Die ganze Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Sehnsucht Gottes nach seinen Menschen, nach uns und nach all denen, die davon noch gar nichts wissen. Und wir, die wir ihn kennen und die wir ihm nahe sind, haben das große Privileg, dabei zu sein in diesem Suchtrupp Gottes nach seinen Menschen. Gott ruft uns, von seiner Sehnsucht weiterzugeben, weiter zu erzählen, das weiter zu leben und in Liebe, um die Menschen zu werben, die davon noch gar nichts wissen. Am Ende seines Lebens auf dieser Erde und am Ende dieser Pfingsttagung steht ein sehr bekannter Text. Die meisten von euch kennen den wahrscheinlich schon, aber ich lese ihn uns trotzdem. Matthäus 28, das Ende des Matthäus-Evangeliums, am Ende dieser Pfingsttagung. Die 11 Jünger, es waren ja nur noch 11, gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, aber einige hatten Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seht doch, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ein sehr bekannter Text, und es gibt meines Erachtens mindestens zwei sehr große Missverständnisse, die immer wieder mit diesem Text oder bei diesem Text aufkommen. Und da möchte ich kurz mit uns einmal reinschauen. Das erste Missverständnis, das mir häufig begegnet ist, dass wenn Jesus sagt, geht hinaus in alle Welt, er meint, geht nach Afrika. Und da treffe ich viele Leute, die sagen, also Afrika oder irgendwie in den Urwald oder sowas nach Takatuka-Land, da will ich überhaupt nicht hin. Und wenn ich Gott frage, was sein Wille für mein Leben ist, dann sagt er mir bestimmt, geh nach Afrika. Es gibt manchmal so unter Christen diesen Eindruck, das Hauptkennzeichen von Gottes Willen ist, dass es das Gegenteil von dem ist, was ich will. Also Gott will auf jeden Fall immer das, was ich nicht will. Und das ist meines Erachtens ein Missverständnis. Ich glaube, wenn wir mit Gott leben, dann legt er uns seinen Willen auf unser Herz, dann verändert er unser Herz so, dass wir auch das wollen, was er will. Und das heißt, ja, es kann sein, Gott ruft dich und geh nach Afrika, das kann sein. Es kann sein, dass er uns zu Menschen beruft, wo wir im ersten Moment denken, da will ich eigentlich gar nicht hin oder ja, das will ich eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, wenn er das tut, dann wird er unsere Herzen verändern und da wird er uns Liebe für diese Menschen geben. Wenn Gott uns nach Afrika ruft, wird er uns Liebe für Afrika geben. Aber ich glaube, ja, alle Welt, das heißt vielleicht auch Afrika. Und ich bete, dass Leute von hier gehen nach Südamerika und nach Afrika, nach Asien, in die muslimische Welt. Ich habe ja berichtet, ich bin in Peru gewesen und das war, um ehrlich zu sein, für mich die allerbeste Zeit meines Lebens. Aber alle Welt, das ist auch Frankfurt-Oder. Das ist auch Essen-Innenstadt. Das ist Magdeburg und Eckernförde und Chemnitz. Alle Welt, das liegt auch in Deutschland. Wo kommt ihr her? Eckernförde? Sehr gut. Oder Chemnitz? Wahrscheinlich aus Chemnitz. Es gibt in Deutschland so viele Leute, die haben noch nie von Jesus gehört. Als ich Theologie studiert habe, habe ich immer gedacht, ich gehe dann direkt danach wieder nach Peru. Und dann hat eine Kommilitonin von mir gesagt, nee Julia, also wenn jeder, der aus Deutschland weggeht, der braucht einen ganz besonderen Ruf dafür. Der braucht sozusagen eine Entschuldigung. Weil hier in Deutschland brauchen wir es so sehr. Wir brauchen so sehr Leute, die Jesus kennen und anderen davon weitersagen. Sachsen-Anhalt gehört zur entkirchlichsten Region der Welt, da wo Luther war. Ostdeutschland ist offiziell Missionsland. Ich war vor einigen Jahren in Guben an der tschechischen Grenze und da habe ich Leute getroffen, Jugendliche, die hatten wirklich noch nie den Namen Jesus Christus gehört. Die fanden das spannend, mal in eine Kirche zu gehen, weil da waren sie noch nie drin. Und ich habe eine Ärztin dort getroffen aus dem Rheinland, die gesagt hat, ich bin extra hierher gezogen. Ich will hier arbeiten, aber ich will auch, wenn meine Arbeit, den Leuten von Jesus erzählen, weil es hier keine Christen gibt. Und in Norddeutschland ist das sehr ähnlich. Ich habe neulich mit einer Freundin geredet, die gerade nach Eckernförde gezogen sind. Und die haben gesagt, Julia, hier ist nichts. Wir sind die Einzigen, die irgendwie ansatzweise noch unter 50 sind in unserer Gemeinde. Hier ist nichts. Eine Studentin, die ich kenne, hat nach ihrem Bachelor überlegt, wo kann ich meinen Master machen, wo Christen gebraucht werden. Und sie ist nach Potsdam gegangen und hat dort die christliche Studentengruppe geholfen, weiter mit aufzubauen. Sie ist immer noch ein sehr kleiner Haufen. Eine von den Leiterinnen hat extra einen Hiwi-Job angenommen an der Uni und alles Geld, was sie da verdient, gibt sie in diese S&D-Gruppe, damit die an der Uni ihren Kommilitonen von Jesus weitersagen können. Und ich war neulich da und habe einen Vortrag gehalten und der Raum war voll. Und danach kam jemand zu mir und sagte, ich weiß noch nicht, ob das alles stimmt, aber ich würde gerne mehr von diesem Gott wissen. Und ich habe zu ihm gesagt, dann kannst du das Skeptikergebet beten. Das Skeptikergebet lautet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und wir haben danach so gefeiert, weil jemand in Potsdam dieses Gebet gebetet hat. Ostdeutschland, Norddeutschland, auch Westdeutschland, wo ich herkomme, ganz Deutschland sind Missionsland. Alle Welt ist nicht nur Afrika, sondern alle Welt ist deine Welt, auch Bayreuth und das Vogtland und Ilmenau und Nürnberg und Hof und Kulmbach. Die Franken denken ja manchmal, es ist so schön hier im Frankenland, das Land ist nicht von dieser Welt. Da muss ich euch enttäuschen. Jesus hat auch das Frankenland gemeint, als er gemeint hat, geht in alle Welt. Also auch Naila und Marxgrün und Christusgrün und Bogengrün und sogar Hölle, habe ich mir sagen lassen. Zur Welt, in die Jesus uns schickt, gehört auch dein Arbeitsplatz, deine Schule, deine Uni, dein Fußball, deine Fußballmannschaft, deine Familie, deine Nachbarschaft, der Kaninchenzüchterverein oder Weißtannenzüchterverein oder Gartenzwergbemalverein oder was auch immer ihr so habt und wo ihr so unterwegs seid. Und ich glaube, da wo wir unterwegs sind, wo Gott uns hingestellt hat, da sind wir nicht einfach so. Und das ist nicht die böse Welt, von der wir uns fernhalten müssen. Es ist ja manchmal bei Christen so, habe ich das Gefühl, die haben sich so ganz gut eingerichtet in ihrem christlichen Whirlpool. Es ist auch schön warm da. Es gibt Christen, deren Woche sieht ungefähr so aus. Am Montag ist Gebetstreffen, am Dienstag Hauskreis, am Mittwoch Chor, am Donnerstag Jugendstunde, am Freitag treffen wir uns für einen Spieleabend mit allen, damit wir auch Gemeinschaft endlich mal pflegen können. Am Samstag gibt es dann Bibel-TV abends und am Sonntag endlich kann ich mit meinen Christen zusammen im Gottesdienst sitzen. Und die Leute denken dann, wow, ich habe echt eine heilige Woche. Und dann, das ist alles gut, wir brauchen als Christen Gemeinschaft. Aber ich glaube nicht, dass es eine besonders heilige Woche ist. Eine ehemalige Arbeitskollegin, die mittlerweile pensioniert ist, darum durfte sie so kernige Sätze sagen, die hat mal zu mir gesagt, Julia, die Christen sind das Dünger der Welt. Aber wenn das ganze Dünger, der ganze Dünger auf einem Haufen ist, dann stinkt der Mist zum Himmel. Unser Ruf ist, wir sind Salz, haben wir gestern gehört von Peter Hane. Aber dazu müssen wir raus aus dem Salzstreuer und rein in die Suppe und in die Welt. Weil nur da uns die Menschen begegnen, nach denen Gott solche Sehnsucht hat. Da ist unser Auftrag, Teil dieses Suchtrupps Gottes zu sein. Und du hast da, wo du bist, die Chance, die niemand sonst hat. Du kannst den Bankkauffrauen eine Bankkauffrau sein, den Krankenpfleger einen Krankenpfleger, den Schüler einen Schüler, den Azubis einen Azubis, den Studenten einen Studentin, den Fußballer einen Fußballer, den Kaninchenzüchtern einen Kaninchenzüchter und so weiter. Niemand kennt wie du die Fragen, die Probleme, das Leben der Leute, unter denen du lebst. Und niemand kann wie du ihr Leben mit der Liebesgeschichte Gottes verbinden, wenn du ihr Leben teilst. Jesus hat das genauso gemacht. Es ist ja mal gut zu schauen, wie ist Jesus denn in eine Welt gegangen? Jesus hat in Einzelne investiert. Er schickt seine Freunde zu Aldi, um die Frau am Brunnen zu treffen. Haben wir gestern drüber gehört. 3 Jahre lang investiert er ganz intensiv in 12 Leute. Jeder Manager hätte wahrscheinlich gesagt, naja Gott, das hättest du auch mal ein bisschen effizienter machen können. Also mehr so Schulungen, so Großveranstaltungen. Aber Jesus, Gott investiert in Einzelne, weil die ihm wichtig sind. Es geht ihm immer um liebevolle Beziehungen. Wir sind berufen, in die Welt zu gehen. Uns für Menschen zu interessieren, für Einzelne, ihr Leben zu teilen. Und ich denke immer, es ist nicht vielleicht auch manchmal heiliger, mal einen Gemeindeabend oder einen CVJN-Abend sausen zu lassen, um ein Bier zu trinken mit den Kollegen in der Kneipe. Oder da zu sein, wenn meine Kommilitonin ihre Hausarbeit abgibt und Unterstützung braucht. Großzügig zu sein mit unserer Zeit, unserem Geld, mit den Dingen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Lasst uns in tiefe Beziehungen investieren, weil Gott so viel in die Beziehung zu uns investiert hat. 2 fallen mir besonders ein, wenn ich daran denke, was es bedeutet, in die Welt zu gehen. Das eine ist Diana. Vor etlichen Jahren, als sie noch in der Schule war, da habe ich sie kennengelernt und da hat sie angefangen, für ihre Schule zu beten. Sie gesagt hat, ich möchte gerne so einen Schülerbibelkreis gründen an meiner Schule, aber sie kannte keine Christen. Also hat sie 2 Jahre gebetet. Dann hat sie eine christliche Studentin in ihrer Stadt kennengelernt und die hat gesagt, ich bete mit dir. Die 2 haben dann nochmal 2 Jahre gebetet, also insgesamt 4 Jahre. Dann hat Jana in ihrer Schule eine Christin kennengelernt. Gemeinsam haben sie so einen Schülerbibelkreis gegründet. Und der ist über die Jahre gewachsen und gewachsen, hatte zeitweise 40 bis 50 Leute in der Schule, in der Pause haben die sich getroffen. Leute sind da Christen geworden, die nie einen Fuß in die Gemeinde gesetzt hätten. Und manche von denen sind mittlerweile im hauptamtlichen Dienst unterwegs, in der Mission, wo auch immer. Da, wo du bist, da ist deine Welt. Eine andere Begegnung, die ich hatte, war meine Friseuse, als ich in England gewohnt habe. Als ich zum ersten Mal in ihren Friseursalon gekommen bin, mit seiner Friseuse redet man ja so, ne, was man so macht, ein bisschen Smalltalk. Und bei mir ist das immer ein bisschen schwierig, wie erkläre ich denn, was ich so mache? Dann habe ich so versucht, das zu umschreiben. Ich bin da an Universitäten unterwegs und rede mit Leuten über die großen Fragen des Lebens. Dann sagt sie zu mir, ich liebe Jesus auch. Ich sage, okay. Ja, und dieser Friseursalon, sagt sie, der gehört Gott. Und wenn die Leute hier reinkommen, dann bete ich für die. Und dann rede ich mit denen halt über Schönheit und sage denen, dass sie schön sind. Und ich rede mit ihnen darüber, woher die Schönheit kommt. Und ich war einmal dabei, wie sie einem Jungen die Haare geschnitten hat. Und nach 5 Minuten war sie schon bei Jesus mit dem. Das ist natürlich eine besondere Gabe. Aber alle Welt, das ist auch deine Welt. Genau da, wo du bist. Das zweite Missverständnis, was sich häufig mit diesem Text verbindet, ist, dass man so sagt, naja, Mission, das ist sowas für Spezialisten, für Leute, die irgendwie Theologie studiert haben und besonders für Leute, die keine Angst haben. Die keine Angst haben. Ich glaube nicht, dass das nicht das ist, was Jesus hier sagt. Wir sind alle Teil des Suchtrupps Gottes. Wir sind nicht alle Pastoren, wir sind nicht alle als Evangelisten berufen, aber wir sind alle berufen, Zeugen zu sein. Das Zeuge sein ist, glaube ich, das Einzige, wozu wir berufen sind, was wir im Himmel nicht mehr sein werden. Also lasst uns nicht hier auf Erden schon so leben, als wären wir schon im Himmel. Und dass uns dieser Auftrag Respekt einflößt, dass wir manchmal Angst haben, Menschenfurcht, das ist, glaube ich, was ganz Natürliches. Ich habe diesen Text immer wieder gelesen und ganz lange überlesen, was hier in Vers 17 steht. Jesus kommt und hat große Wunder getan. Die haben gesehen, dass er auferstanden ist. Und sie fallen vor ihm nieder. Und dann steht da der Satz, aber einige hatten auch Zweifel. Also wenn wir Zweifel haben, wenn wir Angst haben, dann sind wir in ziemlich guter Gesellschaft. Und ich glaube, Jesus überrascht das nicht. Jesus ist nicht verwundert darüber, dass wir uns unfähig fühlen, dass wir Angst haben, Menschenfurcht, dass wir denken, ich bin irgendwie zu wenig oder ich weiß zu wenig, ich bin gar nicht gut genug, um irgendwie bei dieser Suchtrupp-Sache mit Gott dabei zu sein. Ich kriege das gar nicht alleine hin.
Das ist das Geheimnis. Das ist die erste Qualifikation, um bei Gottes Suchtrupp dabei zu sein. Dass wir es nicht alleine hinkriegen. Dass wir es nicht alleine schaffen. Ich glaube, darum betont Jesus das hier so. Ich bin bei euch. Und ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch, wo auch immer ihr hingeht, nach Naila, nach Frankfurt oder nach Essen Innenstadt oder nach Afrika. Und dass er sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden, bedeutet ja, dass wir sie nicht haben. Mit anderen Worten sagt Jesus, ja, ihr seid total abhängig von mir. Ihr werdet es nicht alleine hinkriegen, braucht ihr aber auch gar nicht. Ihr könnt die Abhängigkeit zu mir feiern und eure Unzulänglichkeit, sagt Jesus. Und ich glaube, er sagt das, weil uns das Jesus ähnlich macht. Denn Jesus, der war auch abhängig. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Jesus war auch schwach. Also ich stelle mir so vor, wie Maria ihm das Zähneputzen beibringen musste. Oder Josef die Namen von den Tieren, was lustig ist, weil Jesus sich die ja selbst, also Jesus hatte die ja selbst erschaffen, die Tiere. Vor allem war Jesus abhängig von Gott, absolut. Bevor er seine 12 Jünger beruft, geht er eine ganze Nacht beten, weil er Weisheit braucht von Gott. Er war ganz abhängig von Gott. Und das ist so ein roter Faden, der sich für mich auch durch die Bibel spannt, dass Gott immer wieder schwache Leute, die Angst haben, die sich unzulänglich fühlen, gebraucht, um seine Herrlichkeit durch sie scheinen zu lassen. Und ich glaube, dass er das tut für all die anderen, damit sie sehen, es sind nicht wir. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern es ist Jesus in uns. Es geht nicht darum, dass wir perfekt und heilig sind und dass wir sagen, hey, ich bin so perfekt, ich kann gar nicht warten darauf, dass du mich endlich kennenlernst. Sondern nein, zu sagen, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht heilig, aber hey, ich kenne den, der perfekt ist und der mit unseren Fehlern gut umgehen kann. Und den möchte ich dir so gerne vorstellen, weil der frei macht und weil es so gut ist, mit dem zu leben. Es ist gut, dass wir abhängig sind von Jesus für die anderen Menschen, damit sie Jesus in uns sehen. Aber auch für uns, weil ich glaube, dass die Freude so viel größer ist, wenn wir merken, da geschieht etwas, das ist gar nicht von mir abhängig. Das kann ich gar nicht alleine, sondern das tut Gott in mir. Vor einigen Jahren war ich in Kopenhagen zu Hochschultagen. Wir haben da an der Uni Veranstaltungen gemacht. Da war eine Studentin, Tanja, die davor zu mir gekommen ist und gesagt hat, also Julia, ich soll jetzt hier Leute einladen für so einen Vortrag. Ich soll mit meinen Kommilitonen, den Studenten bei mir ins Gespräch kommen. Und ich habe richtig Angst. Ich habe das schon an anderen Unis gemacht, aber da kennen die Leute mich ja nicht. Und jetzt soll ich das hier machen. Es ist mir total peinlich, von Jesus zu erzählen, vor den Leuten, die mich kennen. Und dann habe ich gesagt, ich kann da jetzt auch gar nicht so furchtbar viel zu sagen. Lass uns doch beten. Dann haben wir gebetet. Und dann hat sie gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich habe immer noch Angst. Aber weil ich glaube, dass Jesus hinter mir steht, der Löwe, darum gehe ich jetzt raus. Und dann habe ich sie wieder getroffen bei der Veranstaltung, wir haben so einen Vortrag gemacht zum Mittag. Und dann kommt sie und sagt, Julia, total krass. Es sind hier ungefähr 40 Leute im Raum, die Gäste sind, die nichts irgendwie mit Jesus zu tun haben. Und ich habe zu all denen irgendwie eine Beziehung. Dem einen habe ich einen Flyer gegeben, der andere kommt aus meinem Sportkreis. Mit dem mache ich ein Seminar. Ich kenne die irgendwie alle. Und sie war total überwältigt davon, wie Gott sie gebraucht hat, trotz ihrer Angst. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, heute Nachmittag bei meiner Veranstaltung lade ich öffentlich ein für unseren Abendvortrag, vor allen Kommilitonen. Es ist wichtig, auch für uns, dass wir immer wieder merken, Gott tut Dinge in und durch uns, die wir selbst gar nicht tun können. Weil das die Freude und das Abenteuer ist, mit Gott unterwegs zu sein. Ja, es kann auch manchmal sein, dass Leute uns auslachen, dass sie uns schräg angucken oder denken, die haben doch einen an der Klatsche mit ihrem Jesus. Das kann passieren. Ich bin, wie gesagt, viel an Universitäten unterwegs. Ich rede sehr viel mit skeptischen Leuten. Letztes Jahr war ich in Darmstadt und habe da 2 Stunden mit einem sehr kritischen Physiker gesprochen. Ganz am Ende des Gesprächs sind wir darauf gekommen, dass ich tatsächlich glaube, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist, dass das wirklich passiert ist. Da hat er mich angeguckt und gesagt, krass, bis eben gerade dachte ich noch, du wärst einigermaßen intelligent. Das hatte sich dann damit auch erledigt. Ich habe das zum einen als Kompliment gesehen, weil ich dachte, okay, ich habe wenigstens 2 Stunden den Anschein erweckt, ich wäre intelligent. Aber natürlich hat mich das auch ganz tief getroffen. Und das kann manchmal passieren. Was mir dann immer wieder hilft, ist zu denken, hey, diese Leute, die lehnen ja eigentlich gar nicht mich ab. Also hoffentlich habe ich ihnen dafür nicht Grund gegeben, indem ich unfreundlich war oder so. Die lehnen ja eigentlich Gott ab. Und ich denke auch immer wieder, im Himmel werde ich eines Tages Leute treffen, unter anderem die 12 oder die 11 Jünger, 10 von denen, die hier dabei waren, die ihr Leben gegeben haben, dafür, dass Menschen von der Liebe Gottes erfahren. Wenn ich solche Leute einmal im Himmel treffen werde, dann werde ich daneben sitzen und die größte Story, die ich zu erzählen habe, ist, naja, mich hat mal jemand ausgelacht. Ich möchte auch was dafür geben. Ja, manchmal kostet das was. Und was mir auch weiterhilft, ist immer zu wissen, ich bin Gottes Zeuge. Ich bin nicht sein Anwalt. Ein Zeuge sagt das, was er weiß und was er erlebt hat. Wir müssen Gott nicht verteidigen, das kann der schon selbst. Letztendlich bin ich nicht dafür verantwortlich, dass Menschen zum Glauben kommen, sondern das ist Wirken des Heiligen Geistes. Jesus hat alle Macht und ich habe sie nicht. Und dieser Jesus, der will Herzen gewinnen, nicht Diskussion. Was mir auch immer wieder einfällt oder auffällt, ist, dass Leute auch viel mehr erwarten oder viel weniger abgeschränkt sind, als wir das manchmal denken. Einmal habe ich mit einer Studentin gesprochen, die gesagt hat, also ich bin Atheist, aber ich habe viele gläubige Freunde. Manche sind Muslime, manche sind Christen. Und die Muslime, die leben das so total in ihrem Alltag. Und die erzählen immer total begeistert von ihrem Glauben. Bei den Christen ist das so, entweder die sind irgendwie ein bisschen seltsam, oder das hat überhaupt nichts mit ihrem Alltag zu tun. Julia, das ist doch irgendwie komisch. Also wenn man von was begeistert ist, dann redet man doch darüber. Und ich dachte so, da hast du vielleicht mehr verstanden als wir manchmal. Wenn Jesus bei uns ist, alle Tage, dann meint das, dass er vorangeht. Dass wir nicht denken müssen, oh, hoffentlich ist Jesus dabei, wenn ich jetzt meinen Arbeitskollegen oder meinen Freunden was von ihm weitersagen will oder ihnen erzählen will, wo ich war am Pfingsten. Nicht hoffentlich ist Jesus dabei, natürlich ist er dabei und er ist schon vorausgegangen und bereitet schon alles für uns vor. Und dann kann man sagen, beten, Jesus, führ mich doch zu den Leuten, bei denen du schon am Wirken bist. Führ mich zu denen, die offen sind, die Fragen haben. Und dann lass uns gespannt sein auf das, was passiert. Vor 2 Wochen war ich in Göttingen an der Universität. Wir haben 8 Veranstaltungen, also so Vorträge da gemacht. Und ein Student hatte am ersten Tag einen Flyer bekommen für diese Veranstaltung. Und er war dann auf 8 von 8 Veranstaltungen, ist durch die ganze Stadt gefahren mit dem Fahrrad, weil er gesagt hat, ich will mir das anhören. Und am Ende hat er gesagt, ich will, dass Jesus nicht nur ein Stück Kuchen in meinem Leben ist, sondern der ganze Teig. Gott ist schon am Wirken mit den Leuten, die in deiner Welt leben. Bete, dass er dich zu denen führt, die Fragen haben. Und dann können wir uns freuen. Ich freue mich so sehr auf den Tag, wenn wir irgendwann auf der neuen Erde im Himmel sitzen werden und uns gegenseitig die Geschichten erzählen werden, wie wir von Jesus erfahren haben. Ich werde da erzählen von meiner Freundin Judith, die mich mit 7 in die Jungschar eingeladen hat. Ich werde von meiner Jungschar-Leiterin erzählen und von einer Diakonisse auf einer Konferenz, die wahrscheinlich überhaupt nichts mehr von mir weiß. Von wem wirst du erzählen? Und wer wird von dir erzählen? Ich freue mich so sehr darauf, weil ich glaube, dass ein Moment von ganz großer Freude wird, wenn wir sehen, wie Gott uns alle gebraucht hat, wie wir unterwegs sind in seinem Suchtrupp, um Menschen zu sich zu ziehen, um ihnen von seiner Sehnsucht weiterzusagen. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Und Gottes Segen, wo auch immer ihr hingeht, in alle Welt.
Meines Lebens ist dich kennen, Herr. Das höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr.
Guten Morgen, liebe Freunde. Es ist gut, dich zu sehen. Preis der Herr. Der Himmel lacht uns zu. Ich habe diese Morgen gelesen von Luther. Das ist von diesem Tag. Guck mal mit mir. Da muss ich doch ein bisschen zurückgehen. Gott will, dass die Menschen fröhlich sind. Darum hat er ja alles so schön gemacht. Ist gut, hè? De Luther hat's gut gesagt. Ich war einmal in, na viele Malen, aber einmal war ich in Nairobi und dann hat es so geregnet und alles war so schmutzig. Und das ist echt schmutzig. Das gibt kein Asphalt dort. Und dann musste ich sprechen zu Studenten. Und dann sah ich auf der Straße eine Rose. Und er war dort in die Schmutzigkeit und dann habe ich ihn mitgenommen und ich habe ein bisschen gesprochen zu der Rose. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ach, ich bin so froh, ich habe dich aus der Schmutzigkeit genommen. Dann vielleicht in 5 Minuten hat jemand auf dich mit ihren Füßen und dann war du ganz unter dem, in dem Boden. Und du kommst mit mir und dann gehen wir zusammen zu den Studenten. Dies ist nicht dieselbe Rose, eine andere Rose. Er ist gebrochen, aber ich mache die Rose hier. Und dann kann die Rose wissen, alle Menschen gucken nach mich. Vielleicht fühlst du dich wie eine Rose, weggeworfen. Aber wenn du dein Leben an Jesus gibst, dann wirst ein großes Fest sein in der Himmel. Dann bist du so speziell für ihn. Er kennt dich bei Namen. Und wie die Rose alle Andacht bekommt, so ist es auch bei dir. Jeder, der sein Herz zu Jesus gibt, in den Himmel gibt es ein Fest für jeder. Der Herr sagt nicht, ah ja, da in Bomengrün, da gab es 23 Menschen, die haben beschlossen, Jesus zu folgen. Nein, nein, nein. 23 Partys. Amen. Für jeder. Ja, die lieben Partys da oben. Und so denke ich, ich nehme den Ros mit, dann kann der Ros auch mit genießen. Und ich hoffe, dass jeder genießt. Niemand ist weggeworfen. Du bist speziell. Es gibt kein Zwei von dich. Heute ist es noch immer Pfingster. Und bei Pfingster müssen wir doch an den Petrus denken. Denn Petrus war ganz wichtig mit dem Pfingster. Und den ersten Mal, dass der Herr Jesus von der Gemeinde gesprochen hat, das war in Matthäus 6. Er war im Norden von Israel, in Caesarea Philippi, und dann hat er eine Frage gestellt zu den Jüngern. hat gefragt, ihr aber, wie sagen die Leute, wer ich bin? Und dann sagt einer, oh, du bist Johannes der Täufer. Ein anderer sagt, oh, er ist Elia oder Jeremia oder einer der Propheten. Und dann sagte Jesus noch einmal, ihr aber, für wem haltet ihr mir? Und dann sagt Petrus, und Petrus sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war ganz wichtig, das war ganz wahr. Und diesen Morgen, wir haben gehört, wir mussten in die ganze Welt gehen. So, Jesus hat, Petrus hat ein gutes Zeugnis gegeben, aber was hat Jesus gesagt? Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemandem sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Es gab eine Zeit, auch wenn Petrus gesagt hat, du bist der Messias, dass der Herr Jesus hat gesagt, du sollst es nicht weiter erzählen. Wisst du warum? Petrus war noch nicht auf Neues geboren. Petrus hatte noch nicht den Geist Gottes in sein Herz. Dann auf einen Moment gibt er ein gutes Zeugnis und dann, wenn Jesus sagt, was mit ihm geschehen muss, dass er muss sterben am Kreuz, dann sagt der Petrus, nein, Herr. Und dann sagt derselbe Herr Jesus, Satan, geh weg. So auf einen Moment sagte Petrus etwas Wunderbares, auf einen anderen Moment sagt er etwas komplett Falsches. Er hat kein Verständnis vom Kreuz und Auferstehung. Und das ist das Problem mit das jüdische Volk. 43 Jahre von meinem Leben erzähle ich sie, dass es gibt ein Messias, der muss leiden, der muss sterben. Jesaja 53. Aber die Jünger hatten dies nicht verstanden. Bist du mit dem Herr, kannst du sagen, Herr? Du kannst sagen, nein. Aber du kannst nicht sagen, nein, Herr. Das kannst du nicht sagen. Ananias bekam ein Wort vom Herr und dann hat er gesagt, ja Herr, wann er ist der Herr von mein Leben, gibt es kein Nein Herr mehr, gibt es immer ja Herr. Und wenn wir dann weitergehen in die Geschichte von Petrus, dann sehen wir, dass Petrus den Herr Jesus nach 3 Jahren bei ihm gewesen zu sein, ihm 3-mal verleugnet hat. So, es ist nicht wahr, was sie sagten in Sanhedrin. Wir können sehen, dass die Jünger bei Jesus gewesen sind. Bei Jesus sein hat ihr Herz nicht ändert. 3 Jahre waren sie bei Jesus und ihr Herz war nicht ändert. Wir sehen es, Petrus hat weh gehabt, er hat geweint, er konnte nicht gut machen. Und dann sagt er, in Johannes 21, ich gehe fischen. Für mich, 3 Jahre, ich habe es probiert, zu sein wie Christ, ich gebe es ab, ich gehe zurück nach meinem alten Profession, ich kann noch etwas tun, ich kann fischen. Ich bin ein Fischermann. Ich kenne das Meer von Genezareth. Und dann hat er gesagt, in Johannes 21, ich gehe fischen. Das hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat gesagt, ihr müsst nach Galiläa und du musst warten. Aber warten ist schwer. Hä? Okay, der Petrus hat gesagt, ich gehe fischen. Aber der Petrus, das war ein geboren Leiter. Und was sehen wir in Johannes 21? Er sagt, ich gehe fischen und 6 Jünger springen in den Boot. Und dann Petrus sagt, ich gehe fischen. Und die springen im Boot und den ganzen Nacht fischen sie. 7 Fischermen. 7. Das ist das vollmachte Nummer. 7 Fischermen von Galiläa. Nun muss ich dir ein kleines Geheimnis erzählen. Ein Fischgeheimnis. In Meer Genezareth, da gibt es Heißwasserquellen. Und die Fisch, die liebt das. Und alle wussten, wo die Quellen sind. Aber was sehen wir? Den ganzen Nacht 7 Jünger kennen das Meer von Genezareth und sie fangen nichts. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. 7 Professional Fishermen fischen ganze Nacht mit Heißwasserquellen und sie fangen nicht. Was hat Jesus gesagt in dem Obensaal? Ohne mich kannst du nichts tun. Du kannst nichts tun in die eigene Kraft. Auch nicht mit 7. Ganze Nacht fischen, ich nicht. Die ich vom Ich muss beugen von der See von Christus. Dann den nächsten Morgen kommt Jesus und ruft, habt ihr einige Fisch? Und dann sagen sie nein. Und dann sagt Jesus, ach, werfe dein Netz an die andere Seite. Es war die falsche Seite, es war die falsche Zeit, sie waren müde. Aber die Stimme war eine Stimme von Autorität. Und sie haben es getan. Und was siehst du? Das Netz ist voll. So, ohne Jesus können wir nichts. Aber mit Jesus können wir alles. Sag mal, alles. Ich höre noch einige sind noch nicht sicher. Alles. Amen. Mit Jesus können wir alles. Wir haben die Autorität von Jesus bekommen. Er wohnt in uns. Ach, die Petrus. Ach, wenn du das lest in Johannes 21. Der Herr Jesus hat alles fertig. Barbecue am Strand. Und er dient. Sie sind das gewohnt. Jesus diente vor dem Kreuz. Jesus dient nach dem Kreuz. Jesus dient uns heute. Brauchst du etwas? Sag es ihm. Er ist gekommen, uns zu dienen. Es ist nicht Gottes Dienst. Er dient uns. Er betet für uns jeden Tag, 7 Tage in der Woche. Er ist vor uns. Er wollte uns dienen heute. Und dann haben sie miteinander gegessen. Und dann gehen sie spazieren. Petrus und Jesus. Und dann sagt der Herr Jesus 3-mal, Petrus, hast du mich lieb? Und am Ende sagte Petrus, Herr Jesus, du kennst mein Herz. Ich kann nicht sagen, außerlich, dass ich dich liebe. Ich sehe das Netz, ich sehe das Kohlefeuer, ich rieche das, ich habe dich verleugnet. Ich bin selber wieder gegangen, andere Menschen haben mich gefolgt. Außerlich kann ich nicht beweisen, dass ich sie liebe, aber du kennst mein Herz. Er kennt unseren Herz. Es gibt nur eine, die dein Herz kennt. Er hat uns geschaffen. Er hat uns geweben in die Mutter. Er kennt uns besser, wie wir uns selber kennen. Und dadurch ist Petrus zu Herstell gekommen, zu Bekehrung gekommen. Dann kam der Pfingstertag. Sie waren da oben in Obensaal. Und dann hat der Herr Jesus gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, Kraft Gottes. Und sie haben gewartet auf den 50. Tag. Und auf dem 50. Tag war dann Pfingsten. Und dann kam die Geist Gottes in die jüdische Menschen. Und Jesus hat zu dem Petrus gesagt, du bekommst den Schlüssel. Schlüssel zu dem Herzen. Petrus hat den Heiligen Geist bekommen. Und dann sagten die Menschen, wenn sie voller Freude waren, ah, sie sind betrunken, sie haben zu viel Wein getrunken. Und dann hat Petrus gesagt, nein, es gibt Pfingsterfest, man trinkt nicht um 9 Uhr in der Morgen. Und jeder wusste, der Petrus ist ein fremder Kerl, aber lügen, das tut er nicht. Und dann haben sie ihm zugehört. In Jerusalem, jüdische Menschen. Und am Ende haben 3000 gesagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann hat Petrus gesagt, bekehre sich. Glaube in Jesus. Den ersten Mal, wann das Pfingsterfest gefeiert waren, das war in der Wüste beim Berg Sinai. Da war Moses auf dem Berg. Er kam zurück und sie haben getanzt um den goldenen Kalb. Und auf diesem Tag 3000 jüdische Menschen starben. Das war erste Pfingsterfest. Wann das Gesetz kam, aber heute Beim zweiten Pfingstfest, wenn die Geist Gottes kam, kamen 3000 jüdische Männer zum Leben. Zum Leben. Ah, der Petrus. Er hat den Herrn verleugnet in Jerusalem mit seiner Zunge. In dieselbe Stadt, mit dieselbe Zunge. Durch ihn hat Gott kräftig gewirkt. Liebe Freunde, ich finde das so wichtig, wenn man guckt in Apostelgeschichte. Liebe Freunde, das ist nicht inspiriert, was da oben steht. Apostelgeschichte. Es ist nicht Apostelgeschichte. Es ist Jesus Geschichte. Im Anfang steht, den ersten Bericht habe ich verfasst, lieber Theophilus, über alles, was Jesus von Beginn an tat und lehrte. Lukas hat 2 Bücher geschrieben. Und er hat gesagt, das Leben von Jesus ist angefangen in Bethlehem. Lukas 1, die Vorbereitung, in Lukas 2, die Geburt von Jesus. Sein erster Leib. Aber dann kommt sein zweites Buch. In die Apostelgeschichte, wir nennen das so dann. Aber Jesus geht weiter. Die Vorbereitung in Kapitel 2, dann ist das zweite Körper Jesus, das geistliche Körper. Am ersten angefangen mit jüdischen Menschen. Später Halbjuden, auch Petrus mit dem Schlüssel, Samariter. Und in Kapitel 10 die Nichtjuden. Und dann war Petrus wieder mit seinem Schlüssel zum Herzen. Und dann konnte er seine Botschaft nicht enden. Dann der Heilige Geist kam schon in die Herzen von den Menschen. Und dann muss er auslegen, dass die Nichtjuden auch zum selben Glauben kamen. Wenn ich zum Glauben kam in Israel, waren die ersten Gläubigen nur Juden. Und wenn ich kam zu Holland, dann sagten sie zu mir, können Juden auch zum Glauben kommen? Wisst du, wie das war im zweiten Buch von Lukas? Können Nichtjuden auch zum Glauben kommen? Es gibt eine Gemeinde, Juden, Halbjuden, keine Juden. Wenn sie den Geist Gottes haben, sind sie ein Teil von Gottes Gemeinde. Und das Wichtige ist nicht Petrus oder Johannes. Das Wichtigste ist, dass Gott in uns wohnt. Wenn sie kamen zurück von Mission, dann erzählten sie, was Gott getan hat. Es ist die Handlungen von Jesus. In Lukas, es sind die Handlungen von Jesus in sein zweites Buch. Und wir schreiben unseren Kapitel heute. Die Zeit geht noch immer, immer weiter. Und das ist so wichtig. So das Wichtigste für Petrus war, dass der Geist Gott in ihm wohnte. Das hat ihm endet. Das ist Pfingstfest. Ist es schon Pfingsten gewesen in deinem Herz? Wie kannst du wissen, dass Jesus in dir wohnt? Dass der Heilige Geist in dir wohnt? Wenn du hast Liebe für Jesus. Ja, das ist alles. Wenn du ins Herzen hast Liebe für Jesus, dann ist es gut mit dir. Dann kennt der Himmel dir. Ah, meine Rose. Ist gegangen. Kommt wieder zurück. Bisschen Andacht, genug. Okay. Und das wollte ich so gerne noch sagen. Einmal wurde Präsident Bush Präsident von Amerika. Und dann haben wir ihm ein Buch geschenkt. Das war ein Buch von Moses. Moses war 80 Jahre alt. Und dann hat Moses ein Busch gesehen. Busch, was ist Busch? Busch. Ein brennender Busch, aber er war brennend geblieben. Und dann haben wir ihm ein Buch gesendet. Any bush will do, as long as God is in the bush. Amen. Macht nichts aus. Alte Busch, junge Busch, gelbe Busch, grüne Busch. Jeder Busch macht's, want God is in the bush. Amen. Diese Busch macht es, Julia Busch macht es, Linda Busch macht es. Deutsche Bush, Iranian Bush, Afghani Bush, macht nichts aus. Any Bush will do, as long as God is in the Bush. Amen. Es ist sein Leben in uns und durch uns. Ja, ich muss auch. Das ist für Jesus, ja. Ich bin angefangen, mit Jüngern zu sprechen in Selbitz. Und dann habe ich gesagt, mit Jesus in der Boot kannst du lachen zu der Sturm. Denn Jesus hat geschlafen in der Sturm. Wie kann ich wissen, dass das Leben von Jesus echt in die Jünger ist? Wel, das sieht man in Apostelgeschichte 12. Es ist wieder ein großer Sturm. In Kapitel 12, Vers 1, da ist Jakobus gestorben, er ist ermordet. Und sie haben Petrus gefangen genommen und den anderen Tag ist es für den Petrus. Das Ende von seinem Leben in dieser Welt. Und was hat Petrus getan? Er hat geschlafen. Er hat auch dieselbe Friede von Gott. Macht nichts aus in Gefängnis, aus Gefängnis. Es macht aus, ist Jesus in dein Herz, dann kannst du auch schlafen in der Sturm. Und der Herr hat ihn befreit. Und es war leichter für Petrus aus dem Gefängnis zu kommen, dann in ein Gebetsgemeinschaft. Der Herr hat alle Türen für ihn geöffnet. Es gibt ein Zeit für alles unter die Sonne. Für Linda und mir war die Zeit hier, um bei ihnen zu dienen. Und wir danken den Herr davor. Wenn ich hier hinfahre, ich habe diese auf meinem Auto getan. Follow Jesus. Ich habe alle Finger bekommen. Aber diese war der beste. Ich wollte noch gerne eine persönliche Geschichte erzählen zum Ende. Wisst du, Peter Hane und wir haben zusammen hier schon viele Jahre her gedient. Dann war ich auch noch nicht verheiratet. Dann sagte ich immer, meine Schwiegermutter hatte keine Tochter. Aber die Zeit ist vorbei. Und dann war ich verheiratet mit dem Linda. Ich war 54, Linda 24. Und ich sagte zu dem Linda, Linda, ich bin ein romantischer Mann. Ich nehme dich mit zu der Wüste, wo ich gewohnt habe. So, wir kommen auf die Grenze in Ägypten. Aber ich habe Linda nicht so gesagt, ja, einmal war ich im Gefängnis, aber das war für Bibeln. Und dann waren die Menschen ganz fröhlich, dass wir kommen, unseren Heimat zu in den Ägypten. Aber auf einen Moment, dann wollten wir ein Auto mieten. Dann kamen sie und schwitzen so und hart rennen. Sie hatten mich gefunden in dem Computer. Ich war auf der Blacklist. Und dann waren sie nicht so freundlich mehr. Und so hat Linda erfahren, was es ist, um mit einem Glaubigen zu heiraten, die für Jesus geht. Manchmal hat man Stürmen. Aber was kann man uns machen? Man uns tötet, dann gehen wir schlafen. Und dann werden wir wach mit einem verherrlichtes Lichtam. Und dann sind wir bei Jesus. Das Beste kommt noch. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus hat dir gesegnet mit aller geistlichen Segnen. Du bist bevorrecht wie die Rose. Dank den Herr dafür. Du sollst dich keine Sorgen machen. Er sieht die Vögel an. Wir sind wichtiger wie die Vögel. Darum, ich danke dir für alles und unsere Freundschaft miteinander. Es ist so ein warmes Gefühl. Und dann wollte ich auch noch am Ende ein bisschen singen. Es ist Englisch. With Jesus in the boat, you can smile through the storm. With Jesus in the boat, you can smile through the storm. Smile through the storm, smile through the storm. With Jesus in the boat, you can smile through the storm. When I'm sailing home, sailing, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Jesus
in the boat, I can smile through the storm when I'm sailing home.
Lasciami provare miteinander, ja?
Wisst. Jesus in the boat, you can smile through the storm. Smile through the storm, smile through the storm. Wisst. Jesus in the boat, you can smile through the storm. When I'm sailing home,
when I'm sailing,
sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Jesus in the boat, you can smile through the storm. When I'm sailing home.
Noch eine. Wir haben doch ewiges Leben. Soon and very soon, bald, ja bald, gehen wir Jesus sehen.
Soon and very soon, we are going to see the King Jesus. Soon and very soon, ooh, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King.
Everybody, cool. Allen, soon and very soon.
Soon and very soon, we are going to see the King.
Jesus.
Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King.
Wie sind wir da? Der Herr hat dieses gesungen. Vorher ging nach Gethsemane.
Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Und lass uns dann freuen und dankbar sein, und dankbar sein. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, lass uns dann freuen und dankbar sein. Dies ist der Tag,
hey! Follow Jesus. Bye bye.
Ja, Johann, unvergesslich, wie er leibt und lebt. Und wir haben heute sehr viel frohe und einfach fröhliche Botschaft bekommen. Eine Einladung von diesem wunderbaren Jesus weiterzusagen, wo immer wir sind. Und wir möchten jetzt mit Jesus reden. Lieber Herr, großer Gott, du überwältigst uns mit deiner Liebe, mit deinem Erbarmen, mit deiner Freude. Wir danken dir für diese Tage hier zusammen im Bogengrün. Herr, und jetzt, wenn wir nach Hause gehen, dann wollen wir einfach antworten auf all das Gute, das wir gehört haben und was du uns getan hast. Und wir wollen dir danken für all das, was du schon vorbereitet hast für uns zu Hause und in deiner Welt. Herr Jesus, hier bin ich. Lass mich dein Wort sein. Lass mich deine Hand sein. Lass mich deine Hilfe sein in dieser deiner Welt. Ich gebe dich dir nicht nur etwas von mir. Ich gebe dich mir selbst. Ich gebe dir mein Leben, es ist dein Eigentum. Gebrauche mich. Gebrauche mich, wo immer, wann immer und wie auch immer du willst. Ich gehöre dir. Danke, dass du lebst. Und lebe dein Leben in mir, in meiner Familie, unter meinen Freunden, unter meinen Klassenkameraden, in meinem Beruf, in meiner freien Zeit. Dein Wille ist gut. Er geschehe in meinem Alltag, so sicher, wie er im Himmel geschieht. Dein Reich komme in mein Lebensumfeld und meine Beziehungen. Und dein Name werde in meinem Leben immer größer und immer mehr bekannt als mein eigener. Herr, wir danken dir für alles, was wir empfangen haben und geben dir die Ehre. Amen. Wir haben zu danken, ganz besonders unserem unvergleichlichen Gott. Er hat alles gut gemacht zu seiner Zeit, heißt es einmal im Prediger. Und das dürfen wir auch sagen, wenn wir das Wetter sehen und loben ihn und danken ihn. Wir danken den Behörden, dem Landratsamt, den Forst, der Marktgemeinde Bad Steben, dass wir hier sein dürfen. Den vielen Vereinen und Gruppen, die Gemeinschaften und Gemeinden, die ihre Häuser weit geöffnet haben für Übernachtungen. Und nehmt bitte die Schlüssel dieser Häuser nicht mit nach Hause, sondern gebt sie in der Quartierhütte ab, im Quartierbüro. Wir danken den Bauern, die ihre Wiesen uns zur Verfügung stellen und dem ganzen Dorf von Bobengrün, das unterstützt. Und dann ist hier das ganze Team der Redner, Moderatoren, der Seelsorger, der Mitarbeiter, klein und groß, aus Vogtland und Frankenwald. Herzlichen Dank für euren Dienst, auch all denen, die Tage ihres Urlaubs zur Verfügung gestellt haben, um hier zu dienen. Und dann ist das Rote Kreuz da, die Freiwillige Feuerwehr Bobengrün mit ihrer Präsenz. Das ist eine große Sache, dass ihr einfach uns helft. Und man könnte weiterreden von Musikern und Bands, Singteams, Posaunen, Indiaka und so weiter. Allen, die nicht genannt sind, mögen auch wissen, wir sind dankbar für jeden kleinen Dienst. Und dann schauen wir schon nach vorne, Pfingsttagung 2018 mit Miham, Kim Rauchholz, mit Kurt Schneck, mit Dina Ketzer und Yasser Erik. Das wird eine interessante Mischung. Ich freue mich sehr darauf und wir freuen uns, wenn der Wald noch voller wird. Und für die Leute, die sagen, wir brauchen noch mal so eine kleine Pfingsttagung zwischendrin. Für alle Jugendlichen, die Interesse haben, am 21. Oktober kann man sich zur Jumiko im Frankenwald treffen, in Naila. Das sind alle aus dem Vogtland, Thüringen und so weiter und Franken eingeladen. Und jetzt wollen wir uns einfach unter den Segen Gottes stellen und stehen dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr wendet sich dir zu mit seinem Angesicht voller Barmherzigkeit und sei dir gnädig. Der Herr siehe dich an mit Erbarmen und gebe dir Frieden, Mut und Hilfe an jedem neuen Tag. Amen. Wir freuen uns, dass wir einen Vater haben, der für uns sorgt, bis zu uns wie ein Vater. Lied Nummer 34.